Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Orangenblüten, Lavendel, Ammoniak oder Buttersäure. Gerüche erreichen unsere Wahrnehmung unmittelbar. Ungefiltert lösen sie Wonne, Ekel, Sehnsüchte, schöne Erinnerungen oder Appetit aus. Ein Parfum, also eine Komposition verschiedener Duftnoten, soll positive Assoziationen auslösen, ein Wohlbefinden, eine bestimmte Atmosphäre schaffen und die Persönlichkeit des Trägers oder der Trägerin unterstreichen. Und so vielfältig die Vorlieben und das Geruchsempfinden, so groß ist auch die Auswahl. Wir versuchen heute, diese flüchtige Welt der Düfte zu systematisieren. Wir wollen uns den verschiedenen Herstellungsverfahren widmen, den Duftnoten, natürlichen und synthetischen Inhaltsstoffen und der Komposition von Düften. Wir, das sind Dr. Christine Radke, sie ist Ökotoxikologin und zuständig für regulative Angelegenheiten bei Bell Flavors and Fragrances, zugeschaltet aus Leipzig. Marc vom Ende, Parfümeur und Entwickler neuer Duftstoffe, tätig beim Aroma- und Dufthersteller Symrise, er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Und hier bei mir im Studio ist Uwe Manasse, er ist Parfümeur beim Duftwerk hier in Köln. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund ums Thema, dann rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 00800 44 64 44 64 oder senden Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Manasse, bei Ihnen sitzen ja Kunden im Duftseminar, die ihren eigenen Duft kreieren wollen. Wissen die eigentlich genau, was zu Ihnen passt oder können die überhaupt die Duftnoten benennen?
Genau, das ist das Spannende bei der ersten, beim ersten Herangehen, nämlich, dass man erstmal sich fragt, jetzt muss ich einen Kunstgegenstand herstellen, der mir entsprechen soll. Aber da nehmen wir die Leute an die Hand. Also ganz einfach beantwortet die Frage lautet nein. Also sie wissen nicht genau, was sie repräsentiert.
Herr vom Ende, viele haben wahrscheinlich noch eine sehr romantische Vorstellung, waren vielleicht auch in Graz an der Côte d'Azur. Sitzen Sie auch vor einer Galerie von Glasfläschchen und komponieren dann bei offenem Fenster und Sonnenschein neue Düfte?
Sieht das heutzutage eigentlich nicht wirklich mehr aus. Das ist schon allein deshalb, weil die Duftsubstanzen, die man halt einsetzt, sehr konzentriert riechen. Und wenn ich jetzt sozusagen an so einer Duftorgel sitzen würde und selbst mir meine Sachen mischen würde, dann hätte ich eben diese Duftstoffe auch an den Händen oder irgendwo. Und das würde mich dann eher beeinträchtigen bei der Beurteilung der Sachen, die ich machen muss. Denn ich muss ja am Ende im Grunde das Ergebnis, was ich kreiert habe, dann auch beurteilen können. Deswegen hält man sich eher davon fern und die Arbeit findet im Prinzip am Computer statt. Also ich habe eine Idee von einem Duft im Kopf und weiß dann, welche Rohstoffe ich einsetzen möchte und muss und habe alle verfügbaren Informationen dazu im Rechner. Und das kann ich dann machen, im Grunde, wo ich möchte.
Frau Radke, welche Produkte werden denn mit Duftstoffen überhaupt attraktiver gemacht?
Also das ist, ja, guten Morgen erstmal an alle. Das ist eine ganze Reihe von Produkten. Wir reden hier über Produkte aus dem Haushalt, aus der Mundhygiene, auch Raumdüfte zu nennen, als auch Spielzeug. Hier gibt es allerdings ganz restriktive Regularien und auch Biozide, Anwendungsbereiche, wo man immer mehr schaut, ob man nicht auch gängige pharmazeutische Hilfsmittel zum Beispiel in der Hühnerhaltung nicht auch durch Duftstoffe ersetzen kann, die auch eine Antimilbenwirkung haben.
Ist es nicht ohnehin so, dass das, was wir jetzt als Parfüm und Duftstoffe erkennen oder nutzen, dass sehr viele von den Rohstoffen ohnehin mal auch zu medizinischen Zwecken genutzt wurden, Herr Manasse?
Ganz, ganz früher ja. Also Perfumum heißt ja durch den Rauch. Durch den Rauch wurde früher gereinigt. Da wurde aus Versehen aus der Anbetung die Hygiene erfunden, dass man eben eigentlich Odins wilde Horde vertreiben wollte, aber genau genommen eher Keime und Bakterien getötet hat durch eine Räucherung. Und jetzt schließt sich der Kreis. Neulich erst habe ich von einer Teilnehmerin gehört, die als Krankenschwester tätig ist, dass man den Krankenhauskeim wieder mit Räucherungen entgegenkommen möchte. Also prinzipiell,
in der Kirche, die Weihrauch.
Genau, prinzipiell war der Ausgangspunkt mal die Hygiene oder die Anbetung oder beides.
Herr vom Ende?
Auf jeden Fall. Also das ist, ich würde sagen, noch immer nicht vorbei. Also es ist bloß so, dass in der Allgemeinheit so ein bisschen das Wissen über die Stoffe oder diese Substanzen, die eben eine Wirkung auf den Körper haben, in Vergessenheit geraten ist. Und dass man sich da natürlich schon im Klaren darüber sein muss, dass bestimmte Substanzen eben auch Wirkung auf den Körper haben und Das können positive Effekte sein, das können aber auch negative Effekte sein. Und deswegen ist es eben gerade wegen der negativen Effekte eben nicht ungefährlich, einfach irgendwelche Sachen zusammenzumischen, sondern man muss eben diese rechtlichen und wissenschaftlichen Kenntnisse, die man heutzutage hat, eben auch darauf anwenden und berücksichtigen.
Woraus setzen sich denn die Düfte überhaupt zusammen? Aus welchen verschiedenen Komponenten?
Also wenn ich darauf antworten darf jetzt, dann sind das im Grunde schon seit dem 19. Jahrhundert ist das eine Mischung aus dem, was wir bezeichnen als ätherische Öle, Extrakte und Synthesestoffe. So setzt sich dann eigentlich ein Duftstoff zusammen, genau, oder ein Parfum zusammen. Mit unterschiedlich vielen Komponenten. Also das können nur 20 sein, mit einem interessanten Akkord. Das können aber auch durchaus über 80 oder weit über 100 Stoffe sein, die in einem Parfüm zusammengegeben werden.
Und dann gibt es ja noch diese Verdünnungsklassen, ne, in die man das einteilen kann. Ne? Eau de Cologne und Eau de Toilette. Oder?
Prinzipiell, wenn ich antworte, ja. Prinzipiell jein, weil die Verdünnung ist nicht wirklich relevant, sondern die Strahlkraft des Stoffs. Ah. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Da wird behauptet, dass in einem Eau de Parfum mehr Parfum drin sei als in einem Eau de Toilette. Aber jetzt frage ich mal, wovon sprechen wir, wenn wir mehr sagen? Ja, es gibt Stoffe, die riechen nach so gut wie nichts. Da kann ich 25% des Stoffs, welches vielleicht sogar schon für die Haut kritisch ist, in ein Parfum geben und es riecht immer noch nach nichts. Und es gibt Stoffe, da reichen 0,02%, um eine Strahlkraft zu erzeugen, dass der ganze Häuserblock nicht mehr atmen kann. Also diese Verdünnung, so nach dem Motto, es ist mehr drin, deswegen ist es besser, halte ich auch für interessant, aber nicht mehr zeitgemäß.
Und es hält auch nicht länger, dieser Duft.
Das kommt immer darauf an, was man hineintut. Ich vergleiche immer, nehme so 20% Bratensauce, 20% Zitronensaft. Beides mal sind es 20%, also dann vielleicht so etwas wie ein Eau de Parfum. Welches von beiden wird länger halten, welches von beiden wird intensiver duften?
Also diese Angaben der Konzentration für verschiedene Bezeichnungen sind ja auch nur Empfehlungen. Also es ist nicht so, dass es jetzt bindend ist und dass man jetzt gesagt hat, so und so, das ist ein Eau de Toilette und das ist ein Eau de Parfum, sondern das sind so mehr oder weniger Empfehlungen und das ist nicht bindend. Also das ist nur, dass man eben weiß, worüber man spricht, mehr oder weniger. Also darum geht es eigentlich, dass man dann sagt, okay, wenn ich ein Parfum habe, dann hat das eben wahrscheinlich so ungefähr diese Konzentration.
Dann lassen Sie uns mal kurz auf die Herstellungsverfahren schauen. Es gibt ja das Klassische der Destillation, das kennt man auch vom Schnapsbrennen. Ist das vergleichbar mit dem, was in der Parfümwelt stattfindet?
Also im Prinzip kann man das gut mit Schnapsbrennen vergleichen, ganz genau. Weil beim Schnapsbrennen, das ist auch so, dass man hinterher im Grunde das nochmal destillieren muss. Dabei muss man dann beim Schnapsbrennen aufpassen, dass man eben das Methanol abzieht, also sozusagen diese Fraktion Methanol rausbekommt, damit man, wenn man das trinkt, nicht hinterher Probleme bekommt, weil man blind wird zum Beispiel. Und genau so, solche Vorgänge sind es auch bei dem ätherischen Öl, dass also eine Wasserdampfdestillation gemacht wird und hinterher im Grunde fraktioniertes Destillieren. Also das sind chemische Prozesse, chemisch-physikalische Prozesse, die da angewendet werden, um diese Öle zu gewinnen, ganz genau.
Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass man Parfüm theoretisch auch trinken können muss?
Es wurde ja früher sogar tatsächlich zur inneren Anwendung auch benutzt. Also da gibt es ja das Wissen auch darüber, dass zum Beispiel Napoleon immer in seinem Stiefelschaft so ein Wässerchen hatte, was im Grunde ein Duftwässerchen war, was er aber ganz gerne getrunken hat. Ja, vielleicht lag es am Alkohol, der dann mit drin war, oder an dem Duft, der nun eben Wunder wirken sollte.
Was sagt denn die Ökotoxikologin dazu? Wie sind die Bestimmungen inzwischen? Muss es trinkbar sein? Ist das so die Grundprämisse für Parfum?
Nein, ich glaube, wir gehen da wirklich anwendungsrelevant an die Sache ran. Allerdings sind alle Daten, die einer Bewertung zugrunde liegen, schließen auch eine sogenannte orale Aufnahme mit ein. Die werden alle in die Betrachtung mit einbezogen. Aber dann runtergebrochen auf die wirkliche Anwendung, nämlich über die Haut.
Sind denn das hauptsächlich eigentlich tierische und pflanzliche Extrakte, die verwendet werden, um einen Duft zu komponieren? Oder sind da auch viele synthetische? Oder ist das halbe-halbe? Wie würden Sie das einschätzen, Herr vom Ende?
Also man kann sagen, dass man heutzutage vielleicht 80% Synthesestoffe, 20% Naturstoffe benutzt. Das ist schon Das ist schon eigentlich länger so. Das ist so ein Durchschnittswert. Nun ist die Frage halt immer, ich habe eben schon von den ätherischen Ölen gesprochen, die Frage ist immer so, was ist Natur, was ist Synthese? Synthese kann ich dann nochmal klar definieren, aber was ist künstlich? Und in dem Moment muss ich dann sagen, okay, das ätherische Öl ist ja eigentlich auch handgemacht. Also es ist ja durchaus von Menschen handgemacht. Aber per Definition ist es halt, wird es als natürlich eingestuft. Das ist so teilweise so ein bisschen absurd, weil da gibt es eben bestimmte Sachen, wo man sagt, so, hey, warum ist das denn jetzt nicht natürlich? Da gebe ich mal ein Beispiel. Gehe ich in den Supermarkt und kaufe ein raffiniertes Öl, sagen wir mal ein Erdnussöl oder was auch immer, was raffiniert wurde, dann stammt das von der Erdnuss, aber aufgrund der Temperaturen, die dort dieses Öl ausgesetzt wurde, ist es gesetzlich nicht mehr erlaubt, das natürlich zu nennen, was ich zum Beispiel als absurd bezeichne.
Das heißt, über die Verarbeitungsschritte wird es dann anders definiert.
Ganz genau, richtig, ja. Mhm.
Frau Radke?
Ja, also das sehen wir häufiger, dass wir uns genau in diesem Spannungsfeld befinden, natürlich oder nicht natürlich. Dem hinzuzufügen ist natürlich noch, dass viele der Duftstoffe, die auch natürlich vorkommen, auch heute im großen Maße und in großer Reinheit synthetisch hergestellt werden können. Was eigentlich den Vorteil bringt, dass man Verunreinigungen, die es auch in der Natur gibt, nicht als Beimischung hat. Also für mein Dafürhalten würde ich vor allen Dingen auch synthetische Duftstoffe keine Makel aussetzen, sondern immer sagen, eigentlich wären sie sogar die bessere Wahl. Allerdings macht in der Gesamtkomposition immer die Mischung das Gute aus. Mhm. Also eine Mischung aus synthetisch und natürlich, weil natürliche Komponenten natürlich auch nochmal so einen richtigen guten Kick geben können. Aber da sind die Parfümeure durchaus besser in der Lage, das beurteilen zu können als ich.
Stimmen Sie dem zu, Herr Manasse?
Ja, es ist immer die Frage, mit was man, wie ich sag mal ganz simpel, in Resonanz ist. Ja, also die Medizin erweitert ja gerade Richtung Bewusstsein so ein bisschen ihre Pforten. Und ich habe oft das Gefühl, dass man mit Parfums, wo natürliche Stoffe dabei sind, auch ganz bewusst dabei sind, also die Hauptdarsteller sind, man mehr in Resonanz ist. Ja. Und ich glaube auch, je häufiger wir synthetische Stoffe einsetzen, die in der Natur überhaupt nicht vorkommen, desto weiter entfernen wir auch uns von der Natur. Und das ist immer eine Frage, ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich entscheiden. Hm. Ja. Also das ist Ansichtssache.
Ja, genau, da habe ich eine andere Ansicht. Weil wir sprechen ja gerade darüber und Sie sprechen ja auch darüber gerade, dass Sie sozusagen etwas Kunstvolles damit machen. Mhm. Und Kunst ist ja im Grunde künstlich. Und für mich ist eigentlich der Begriff Synthese etwas, was im Grunde Schöpfung bedeutet. Mhm. Ich schöpfe etwas, was Neues ist, was es noch gar nicht gab. Und das mache ich ja auch in dem Moment, wo ich mir ein Parfum erstelle. Mhm. Ich möchte nicht etwas darstellen, was irgendwo in der Natur existiert, sondern es ist ein Kunstobjekt. Schon, also Kunstobjekt, da steckt ja auch schon das Wort künstlich drin. Und von daher, also ich bewundere gerade diese Syntheseprodukte, weil wie gesagt, das ist Inbegriff von einem schöpferischen Prozess im Prinzip.
Mhm. Diesen schöpferischen Prozess, den habe ich versucht, mir mal in Köln anzuschauen, im Museum. Vor mehr als 300 Jahren wurde in dieser Stadt das Eau de Cologne kreiert. Das Parfum gibt es heute noch und das Haus Farina wird von Johann Maria Farina in 8. Generation geführt. Und die ehemalige Produktionsstätte ist heute ein Museum im Herzen von Köln. Und im Keller des Museums liegt der Essenzenraum, wo hunderte Duftöle in Flakons aufbewahrt werden. Johann Farina öffnete Flakon um Flakon, allerdings im großen Abstand zu mir und mit Maske. Also hören Sie genau hin.
Hier haben wir alles Mögliche. Hier.
Ist das so eine Art Duftarchiv, diese ganzen das braunen Flaschen?
Das ist jetzt Patchouli.
Das ist Patchouli. Riecht viel herber, als ich es in Erinnerung
Patchouli
hatte.
Ist eine Minz, also eine Lamiazee. Oder hier, was haben wir denn hier drin? Ah ja, Galbanum.
Galvanum? Hm? Was ist das?
Eine Wurzel, also das ist eine Wurzel. Hier habe ich noch. Ja, das ist dann
Weihrauch. Ne? Mhm. Woher beziehen Sie den Weihrauch?
Der kommt entweder aus Hadramaut oder aus dem Oman. Ne?
Mhm. Wie lange ist das in so einem Gefäß haltbar, in so einem kleinen Glasgefäß?
Oh, zwei, drei Jahre auf jeden Fall.
In so einer kleinen Flasche, wie viele Milliliter sind da drin? 20 oder 10? Ich bin schlecht im Schätzen.
50, ne?
Das heißt, diese kleine Flasche, so groß wie ein kleines Teegläschen, wäre dann wie viel wert ungefähr? Orangenöl?
Das ist dann schon 500, 400 Euro kann das sein dann, ne? Oder Rosenöl, das hier, das hier, das hier, das ist auch so ein Rosenöl, das kostet 12.000 Euro.
Die Flasche, eine große Flasche.
Die Flasche ist 12.000 Euro.
Dieses Rosenöl, war das von Damascener-Rosen?
Ja, genau, das war das bulgarische. Ja, und das jetzt Muscatella Salbeiöl, Sauce Clary.
Neben dem Duftarchiv im Museum des Fariner Hauses steht auch noch eine alte Destille aus Kupfer. Hiermit wurden schon im 18. Jahrhundert ätherische Öle gewonnen. Johann Fariner erklärt, wie.
Destillation ist ja nichts anderes als eine Trennung der Inhaltsstoffe und verändert dann teilweise durch die Wärme auch die Inhaltsstoffe, sodass sie meinetwegen aufoxidieren von Alkohol zu Aldehyden oder so weiter. Da große Destillen aus Glas früher sehr teuer waren oder gar nicht möglich waren herzustellen, hat man eigentlich überwiegend nur Kupferdestillen verwendet. Und bis heute werden eigentlich überwiegend auch Kupferdestillen oder Edelstahldestillen genommen, wenn sie größer sind. Und das Prinzip ist ganz einfach. Sie haben also einen großen Kupferkessel, den Sie mit Wasser halb füllen und dort das reintun, was Sie destillieren wollen, zum Beispiel Rosenblätter. Die kippen sie dann in das Wasser, erhitzen das und über dem Kupferkessel haben sie dann eine längliche Kupferröhre, eine sogenannte Kolonne, in der der Dampf dann aufsteigt. Und je nachdem, wie warm das ist oder wie heiß, steigt er immer weiter nach oben und entscheidend ist, bei welcher Temperatur sie destillieren wollen. Denn dann soll das eigentlich rübergehen, wieder in ein absteigendes Rohr, in dem das kondensiert. Das heißt, der Dampf wird wieder flüssig. Und dieser Wasserdampf mit Öl zusammen trennt sich dann beim Abkühlen, sodass Sie dann in einem Auffanggefäß, was Sie kühlen, unten eine Flüssigkeit haben, die sich dann trennt nach Öl und Wasser. Normalerweise bei den ätherischen Ölen schwimmt dann das Öl oben und das Wasser ist unten.
Wird das Wasser, das ja wahrscheinlich auch noch Düfte trägt, auch noch verwendet oder nur das Öl?
Das kommt jetzt drauf an. Wir würden das Wasser nicht verwenden. Aber zum Beispiel, wenn Sie aus der Apotheke kennen, Rosenwasser wird natürlich verwendet. Das riecht auch, das ist richtig.
Gibt es mehrere Destillationsverfahren, die ein bestimmter Stoff durchläuft, wird der dann immer konzentrierter oder würde der durch mehrfaches Erhitzen sein Aroma verlieren?
Also es ist jetzt so, entscheidend ist ja, wie lang die Kolonne ist, umso mehr können Sie auftrennen.
Mit Johann Maria Fariner bin ich durch sein Museum gegangen und habe mir mal erklären lassen, wie man Düfte bzw. die Öle und die Essenzen gewinnt. Jetzt war das die Extraktion, wenn ich das, oder die Destillation. Es gibt aber noch so ein paar andere Methoden, die noch angewandt werden. Herr vom Ende, Sie haben mir erzählt, dass Sie sehr viel reisen, dass Sie viel in Indien waren und in Übersee. Welche Verfahren werden da angewendet?
Also das ist abhängig davon, sage ich mal, auf welchem Wege, also welches Verfahren sozusagen das Beste ist, um das Ergebnis zu erzielen, was ich haben möchte. Und in vielen Fällen ist es eben so, dass man eben diese Wasserdampfdestillation macht, so wie eben Herr Fariner beschrieben hat. Und aufgrund dieser Beschreibung sieht man schon, dass es sehr komplex ist. Es war jetzt im Grunde sehr vereinfacht dargestellt. Und dass man natürlich darüber auch Einfluss nehmen kann, wie ich diese Destillation vornehme und wie ich die Fraktionierung vornehme. Und darüber kann ich natürlich dann beeinflussen, wie auch das Ergebnis am Ende ist, also was ich dann hinterher bekomme. Ein anderes Verfahren ist das Extraktionsverfahren, wo man im Prinzip mit einem unpolaren Lösungsmittel die Duftstoffe in diesem unpolaren Lösungsmittel gewinnt, das unpolare Lösungsmittel dann eben wieder abtrennt und so dann den Duftstoff bekommt. Und darauf basiert dann auch im Grunde ein Absolü, weil das dann eben auch nochmal ein anderes Verfahren zusätzlich mit Alkohol auswaschen. Wird im Prinzip aus, sagen wir mal, einfach gesprochen, aus dem Extrakt zusätzlich nochmal eine alkoholische Auswaschung gemacht, um die Feststoffe auch und Wachse und so weiter, die man zum Beispiel aus der Natur mit rauszieht, abtrennen zu können. Und dann wird eben diese alkoholische Lösung eben wieder aufkonzentriert, dass der Alkohol abgezogen und das nennt sich dann Absolü. Also schon ein sehr aufwendiges Verfahren, aber auch mit sehr guten Ergebnissen, was den Duft angeht.
Duftet so ein Absolü auch absolut stark?
Wie gesagt, es ist sehr konzentriert. Das ist ja schon allein schon der Prozess an sich eine Aufkonzentrierung. Also ein Absolut zum Beispiel von Rose, da wird zum Beispiel nicht die Damascener Rose genommen, sondern in dem Fall wird es die Centifolia Rose genommen, wird so verfahren. Und man braucht halt schon einige tausend Blütenblätter. Also man braucht im Grunde 3 Tonnen, um 1 Kilogramm daraus gewinnen zu können. Also so ist es bei Rosenöl. Beim Absolut ist es, glaube ich, noch schlimmer, also noch weniger Ertrag sozusagen.
Wer bringt denn so am wenigsten Ertrag? Die Blüte oder die Rinde oder wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja gerade schon so ein Verhältnis genannt bei den Rosenblättern.
Das könnte ich jetzt so pauschal nicht sagen, weil das ist wirklich abhängig davon, wie viel von den Duftstoffen dann in der Rinde ist oder in der Wurzel ist oder was auch immer man verarbeitet. Also das würde ich jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das gibt mehr her und das gibt weniger her.
Aber eine Blüte ist schon schwierig, ne? Die muss zu einer bestimmten Zeit geerntet werden und dann sehr schnell verarbeitet
genau,
werden.
Genau, also bei der Rose zum Beispiel, das passiert vor Sonnenaufgang, weil dann eben noch am meisten Duftstoff auch in den Rosenblättern enthalten ist. Sie werden da gepflückt, bringt auch den Vorteil, dass die Pflückerinnen, das muss von Hand gepflückt werden, auch nicht von den Bienen zerstochen werden, weil die eben noch nicht fliegen, solange die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Und das ist dann eben natürlich besonders kostbar, schon allein durch den Aufwand, der da betrieben wird dafür.
Welchen Aufwand Sie betreiben müssen, um einen Duft zu kreieren, das klären wir gleich nach den Nachrichten im zweiten Teil des Marktplatzes. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Heute Hyazinthe oder Aldehyde, Geheimnisse der Parfümherstellung. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Das ist Marc vom Ende, Parfümeur und Entwickler neuer Duftstoffe, tätig beim Aroma- und Dufthersteller Symrise. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Uwe Manasse, Parfümeur beim Duftwerk und Wissensnetzwerk Köln, sitzt hier bei mir im Studio. Und Christine Radke, Ökotoxikologin und zuständig für regulative Angelegenheiten bei Bell Flavors and Fragrances, ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, wie man Duftstoffe gewinnt. Es ist in der Sprache auch immer sehr viel von Noten und von Kompositionen die Rede. Es wird also relativ musikalisch. Sie haben im Vorgespräch mal erzählt, Herr Manasse, dass Sie mit Akkorden arbeiten. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ein Musikstück setzt sich aus Einzeltönen zusammen, setzt sich aus verschiedenen Darstellern zusammen und kann dargestellt werden mit einer Flöte oder mit einem ganzen Orchester. Und ein Akkord bedeutet, dass ich eben nicht nur zum Beispiel die Mairose, die wir gerade angesprochen haben, nehme, sondern meinetwegen noch Stoffe, die diese Rose unterfüttern oder eben andere Rosen. Dass ich sage, diese Mairose, die hat bestimmte Aspekte nicht. Meinetwegen zum Beispiel eine Violine hat bestimmte Aspekte nicht. Ich nehme noch Bratschen und Gamben dazu. Ja, so entwickelt sich dann eben ein Akkord. Das ist dann nicht nur mehr ein Einzelton, wobei man sich auch bei natürlichen Stoffen immer streiten kann, ob das Einzeltöne sind, weil ein Rosenduft besteht ja auch aus einer Vielzahl von Chemikalien. Und man modelliert aus Einzeltönen Akkorden, meinetwegen zum Beispiel Birne wäre ein Ton und fruchtig wäre ein Akkord, um es ganz einfach zu formulieren.
Herr vom Ende, würden Sie dem zustimmen, dass diese vielen Einzeltöne dann ein großes orchestriertes Werk geben oder sagen Sie, da gibt es auch immer noch Solisten und die bleiben auch am längsten in der Wahrnehmung?
Also wenn wir von Parfum sprechen, dann gibt es vielleicht auch diese Solisten, aber auch diese Solisten setzen sich in den meisten Fällen aus mehreren Stimmen zusammen, auch wenn sie dann in eine Richtung sozusagen singen. Von daher kann man schon sagen, dass ein Parfüm schon sehr komplex gearbeitet ist und eigentlich schon orchestral eigentlich immer aufgebaut ist. Das Interessante an einem sehr gelungenen Akkord ist also nicht nur so, dass man sozusagen modelliert, sondern dass tatsächlich man aus zwei unterschiedlichen Einzelgerüchen etwas erschafft, was im Zusammenklang etwas ganz Neues ist. Das ist schwierig zu beschreiben, weil das muss man erleben und man muss es gerochen haben. Deswegen gibt es also immer die Möglichkeit, eigentlich nur sowas über Riechstreifen und Duftstreifen dann irgendwie mal wahrnehmen zu können. Wenn ich zum Beispiel frisch geschnittenes Gras nehme, das ist dann ein Stoff, der zum Beispiel Hexenolcis-3 heißen würde, der auch in der Natur vorkommt, oder Hexenylacetatcis-3 ebenso. Und das mischt mit einer Zuckerwattennote, die in dem Fall dann zum Beispiel Maltol oder Ethylmaltol wäre, und das in dem richtigen Verhältnis macht, dann riecht es auf einmal nach Himbeere. Und das ist halt so dieses so, ich nehme Zuckerwatte, ich nehme frisch geschnittenes Gras und habe eine Himbeere. Faszinierend. Das ist das, was mich fasziniert auch an dem Job.
Das haben Sie natürlich auch nicht erwartet, ne?
Nee, das sind so Sachen, die man auch nicht wirklich wissen kann, sondern die man wirklich empirisch ausprobieren muss und erfahren muss und gerochen haben muss, und dann verinnerlicht man das. Und deswegen ist ein Parfümeur, der eben mit Erfahrung arbeitet, eben schon besser, als wenn man eben immer wieder probieren muss, um da irgendwo hinzukommen.
Hm. Haben Sie das auch, Herr Manasse, dass es so bestimmte Stoffe gibt, die sich plötzlich überlagern oder gemeinsam zu einem ganz anderen Duft werden?
Lustigerweise habe ich genau diese Himbeere dabei.
Und, dann können wir dieses Studio endlich mal beduften. Das wird sowieso Zeit.
Und vollkommen d'accord, das ist ein Erfahrungswissen. Also im Moment wird die Parfum, also die, ich sag mal, artistische Parfumbranche ein bisschen umgerührt, weil die Stoffe auch immer leichter verfügbar sind, zu guter Letzt auch durch mich. Wir vertreiben die Stoffe auch in kleinen Mengen, wenige. Da gibt es dann Leute, die so ähnlich wie in der Kunst sagen, ja, ich habe hier 2-3 Stoffe zusammengemischt, ich bin jetzt Parfümeur und das ist ein artistisches Parfum. Das ist so ähnlich wie die Leute, die sagen, ich mal nur abstrakt. Ja, das sind dann die, die noch nie gegenständlich probiert haben. Und das ist dann eben wie bei jeder anderen Kunst auch ein Erfahrungswissen. Und so hat, glaube ich, auch jeder Parfümeur seine eigene Himbeere und seine eigene Rose, seine eigene Birne und so weiter.
Herr Stefan Lindner aus Berlin ist uns zugeschaltet. Er ist, glaube ich, jemand, der sich vom Hobby her mit dem Thema Parfüm auseinandergesetzt hat. Guten Morgen, Herr Lindner.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Manasse.
Hi.
Lange nicht mehr gehört. Verknüpft, ja, genau, danke. Seit einigen Jahren eigentlich jetzt schon sticht mir etwas in die Nase, und das ist von Jean-Paul Gaultier Cocorico mit dieser unglaublichen Moschusnote, die in der Nase prickelt wie Kohlensäure und die mir sehr unangenehm ist. Und ich gehe in einen Raum und ich bekomme sofort Kopfschmerzen, wenn jemand diese Moschusnote aufgelegt hat. Und irgendwie hat sich dieses Captive jetzt aus seinem Gefängnis befreit und dringt in immer mehr Parfüme ein und immer mehr Leute benutzen diese Moschusnote. Hat irgendjemand mal untersucht, ob die nicht vielleicht ein bisschen gesundheitsschädlich ist? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wovon ich rede gerade.
Frau Radke, wenn es um gesundheitsschädlich geht, dann denke ich an Sie, weil Sie auch Ökotoxikologin sind. Ja, das ist das Problem der vielen Zuschaltungen. Frau Radke sitzt in Leipzig im Studio und wahrscheinlich haben wir die Leitung verloren.
Soll ich dazu vielleicht kurz was sagen?
Sehr gerne. Berlin ist noch da, Herr vom Ende.
Ja, genau, Berlin ist noch da. Es ist halt so, dass also grundsätzlich alle Stoffe, die zugelassen werden müssen, eine Strecke durchlaufen müssen, sodass sie absolut abgesichert sind, dass auf keinen Fall irgendwas passiert dem Verbraucher. Dazu gibt es eben zum einen gesetzliche Vorschriften. Darüber hinaus sind also so Unternehmen, wie wir jetzt, was wir jetzt gehört haben, Bell, Symrise und andere, eben auch zusammengeschlossen in einem in einer Vereinigung, die über die gesetzlichen Vorgaben hinaus im Grunde noch strenger sind, um Sachen eben wirklich zu vermeiden, dass irgendwas passiert. Es sind Anmeldungen notwendig. Es wird heutzutage, wenn ein Duftstoff neu entwickelt wird, darauf geachtet, dass er nachhaltig ist, dass er biologisch abbaubar ist. Das sind eigentlich so die Anforderungen, die man jetzt für die neuen Duftstoffe hat. Und dass er eben tatsächlich eben auch die Gesundheit nicht beeinträchtigt. Also von daher denke ich nicht, dass dieser Duftstoff, der da in dem Jean-Paul Gaultier enthalten ist, irgendwie in irgendeiner Form schädlich ist. Und auch dieses Kopfschmerzen, das ist halt so eine Sache. Das ist das, was wir erleben im Grunde, dass Duftstoffe sehr subjektiv wahrgenommen werden. Und das ist dann, würde ich mal bei Ihnen, diese Kopfschmerz ist eher so eine psychosomatische Sache, weil Sie mögen das nicht und Sie haben da irgendwie schlechte Erfahrungen mit gehabt und deswegen reagieren Sie dann darauf so. Aber der Duftstoff an sich wird Ihnen sicherlich nicht schaden.
Gut, Vielen Dank.
Wir wollen das aber gerne aufgreifen, Herr Lindner. Danke für die Inspiration. Herr vom Ende, Sie haben davon gesprochen, dass man eine sehr subjektive Wahrnehmung hat. Das variiert natürlich bestimmt groß von Person zu Person, aber wahrscheinlich variiert das auch von Kulturkreis zu Kulturkreis. Und was geht da alles mit rein in diese, oder was hat alles Einfluss auf die Wahrnehmung und auf die Vorlieben von vielleicht einer indischen Bevölkerung gegenüber der amerikanischen?
Kulturkreis ist im Grunde das Wichtigste überhaupt. Also ja. es ist tatsächlich so, dass Geruch eben überhaupt nicht genetisch definiert sozusagen gut und schlecht Gerüche, sondern es ist alles Geruch. Und das wird dann im Grunde, es fängt an im Mutterleib, dass man da schon die erste Wahrnehmung bekommt, was nimmt die Mutter zu sich, was isst sie, und darüber bekommt man im Grunde die Erfahrung schon, was diese Duftstoffe angeht, auch schon im Mutterleib. Und die Kultur, in der man aufwächst, die Gewohnheiten, die man da hat, was man eben verbindet mit frischer Wäsche, das ist oder mit sauberem Geschirr, das sind alles Erlebnisse, die ich eben aus dieser Kultur heraus gewinne. Und Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass ich eben auch in Indien eben viel unterwegs war. Und ich sag mal, die indische Kultur ist eine ganz krasse andere gegenüber unserer Kultur zum Beispiel. Und da funktionieren Düfte eben ganz anders. Und da muss man, wenn man Düfte entwickelt für diesen Markt, muss man eben diesen Markt verstehen. Und man muss wissen, was die Leute mögen und wie sie leben. Da gehört dieses gesamtgesellschaftliche Bild im Grunde dazu, um zu wissen, welche Düfte dort eben gut ankommen oder welche Düfte dort eben verpönt sind.
Aber Sie nehmen nicht nur die Komponenten aus dieser Region, da, wenn Sie einen Duft entwickeln, der jetzt für den indischen Markt zum Beispiel da sein soll.
Nein, das nicht nur. Aber also ganz bekannt und was eben dort beliebt ist, was die Frauen auch in den Haaren tragen, sind zum Beispiel Jasminblüten. Man hat insgesamt auf den Straßen einen schon, sagen wir mal, sehr penetranten, starken Geruch. Insgesamt ist da, sage ich mal, die Duftlautstärke schon sehr, sehr hoch, sodass man also auch dementsprechend auch Düfte entwickeln muss, die eben gegen dieses Grundrauschen sozusagen ankommen können. Und das ist dann gefordert. Und tatsächlich ist es so, was ich jetzt so erwähnt habe, als penetrant auf den Straßen, da geht es dann auch um animalische Gerüche im Grunde. Und auch diese animalischen Gerüche sind tatsächlich auch sehr wertvoll und sehr wichtig, gerade für den indischen Markt. Das muss auch Bestandteil eines Duftes dort sein.
Mhm. Herr Manasse, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was für einen Einfluss der Kulturkreis hat. Was für einen Einfluss hat denn das Alter vielleicht auch auf die Vorlieben eines Duftes?
Zuletzt ist jeder Mensch eine Persönlichkeit und ist anders sozialisiert. Also ich sag einer 70-Jährigen gerne, dass sie immer noch ein Himbeer-Bonbon-Parfum mit viel Ethylmethol tragen darf, wird sie aber meistens nicht mehr, weil sie eben als über 70-Jährige bestimmten Regeln folgt, die wiederum kulturell sind. Ich glaube, dass, also klar, dass der Geruchssinn im Alter kann sich verändern. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, auch bei Seminaren, Vorträgen, auch in Seniorenheimen und so weiter, dass die Nase ein Neugierorgan ist, dass der Geruchssinn so lange erhalten bleibt und so lange gut erhalten bleibt, solange das Hirn neugierig ist. Man spricht ja heutzutage von Neuroplastizität. Die aktuelle Hirnforschung hat festgestellt, dass sich gerade in dem Teil, wo wir den Geruch verarbeiten, am meisten tut im Hirn. Und da kann man jeden Tag, wenn man neugierig bleibt, für entgegenarbeiten. Was zu guter Letzt das Parfum angeht, welches er oder sie jetzt meinetwegen mit 20 oder mit 70 trägt, ist ausschließlich, finde ich, glaube ich, Sozialisation. Also da gibt es immer noch die Familie, wo die Tochter am 17. Geburtstag ihr erstes Fläschchen Chanel Nummer 5 überreicht bekommt, weil das Parfum ist. Da gibt es keine Diskussion. Man hat gehört, dass es auch andere gibt. Und es gibt halt Leute, die mit 17 schon den Schrank voll haben und jeden Tag neugierig gucken, was gibt es sonst so. Mhm. Also da gibt es die, ja, in meiner Generation Tina Turner, die mit 50 dann mit dem Lackrock auf die Bühne gegangen ist. Und die hatte auch recht, genauso wie Margaret Thatcher, die, glaube ich, ziemlich im ähnlichen Alter ist. Die ist nur wenig älter gewesen. Also, dass es erlaubt ist, was gefällt. Also da hat Alter eher weniger Einfluss als Sozialisation, glaube ich.
Und Sie meinen, dass man im Alter immer noch genauso gut riecht wie in jüngeren Jahren?
Ich glaube, das ist eine Neugiersache. Dass man das Hirn aktiv hält, sorgt dafür, dass man eben auch weiter kreativ bleiben kann. ein, ich sag mal, Parfum-Künstler, der relativ bekannt ist, Serge Lutin, ist auch schon deutlich 80 und er wird zwar Parfümeur genannt, aber ich glaube, er hat so seine Leute, die ihm das dann fertig machen. Aber zumindest modelliert er ab und zu wohl noch ein Parfum und das geht, weil es ein neugieriger Mensch ist.
Herr vom Ende, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie die Düfte eigentlich aufgrund Ihrer Erfahrungswerte am Computer zusammenstellen und dann hinterher riechen, wie es gelungen ist oder nicht. Oder vielleicht ist ja auch doch die eine oder andere Überraschung dabei, dass das eine das andere zu stark überlagert. Was würden Sie sagen, hat sich in der letzten Zeit da einiges verändert auf dem Markt? Sind mehr synthetische Düfte inzwischen da? Gibt es schnellere Wechsel bei Düften? Also gehen die Menschen mehr mit einer Duftmode, statt zu schauen, ob es zu ihrer Persönlichkeit passt? Ja. Was gibt es da für Entwicklungen?
Ich antworte vielleicht nochmal auf die Frage davor noch mal zusätzlich. Entschuldigung, ja. Weil die Frage eben, riecht man im Alter besser oder schlechter? Leider ist es faktisch so, dass mit über 70 jeder Dritte geruchsblind wird. Aber Herr Manasse hat absolut recht. In dem Moment, wo man eben daran arbeitet und bewusst riecht, kann man eben diesen Geruchssinn tatsächlich besser erhalten. Also das ist auch bewiesen wissenschaftlich. Von daher...
Training halt.
Ist schon Training, wobei auch das nicht hundertprozentig funktioniert. Es gibt einen bekannten Lehrer und Parfümeur, Edmund Rudnitzka, der hat im hohen Alter, ist er auch geruchsblind geworden, hatte so komplett Anosmie, hat aber auch da noch zum Beispiel Düfte erschaffen, wie ein, ich sag jetzt keine
Beethoven.
Namen.
Ganz genau, das dachte genau, ich auch. Ne?
Wie ein Beethoven, ja. Ganz genau, der eben nichts mehr hören konnte und trotzdem noch seine Kompositionen geschrieben hat. Ansonsten zu der Entwicklung von Düften. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren dabei und das ist eigentlich interessant, wenn man zurückblickt und sich bestimmte Düfte anschaut. Man kann sie tatsächlich einer bestimmten Epoche zuordnen. Ne? Dass ich dann sage, so, okay, das ist ein klassischer 80er-Jahre-Duft hier, ganz klar. Der Aufbau ähnlich. Da sind bestimmte Duftstoffe natürlich verantwortlich für, die in dieser Zeit dann im Grunde Verwendung gefunden haben. Und das wandelt sich dann über die Zeit. Und zu den Trends und zu den Entwicklungen, naja gut, es ist eine Kunst. Also es ist tatsächlich so, dass da Dinge ausprobiert werden. Und was wir jetzt in der letzten Zeit auch gehäuft hatten, wo der Hype aber auch schon so ein bisschen durch ist, ist dieses Minimalistische, dass man gesagt hat, ich gehe nur auf einen Inhaltsstoff. In dem Fall auch Synthesestoff zum Beispiel. Das ist so eine Sache. Und was wir jetzt sehen, also was ich schon vorhin erwähnt habe, wichtig ist halt eben Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, biologische Abbaubarkeit. Und da finden auf einmal auch Begriffe in der Parfümerieverwendung. Und da muss man eben darauf achten, dass man seine Stoffe zum Beispiel auch, dass die Duftstoffe dann vegan sind. Also das ist jetzt so der letzte wichtige Faktor, den bei der Entwicklung im Grunde berücksichtigt werden muss.
Die Verbraucher werden immer sensibler. Allergien spielen ja auch eine Rolle. Uns ist jetzt Frau Richter zugeschaltet aus Friedberg. Frau Richter, haben Sie Probleme mit einem Parfum auf Ihrer Haut?
Ja, also ich bin ja seit Jahren schon totaler Parfum-Freak. Schon seit meiner Kindheit liebe ich Düfte und verwende sie. Und ich bin seit 5 Jahren mit einem neuen Partner, beziehungsweise ist ja jetzt nicht mehr so neu, aber mit einem Mann zusammen, der immer mehr Allergien entwickelt gegen alle möglichen Düfte. Also sowohl gegen ältere Klassiker als auch besonders gegen neue Sachen. Und ich habe gelesen, dass es ja in der Vergangenheit sehr viele Reformulierungen von Klassikern gegeben hat. Vor allen Dingen, weil die Industrie gesagt hat, ja, wir müssen das reformulieren, um Allergene rauszunehmen. Das kommt also jetzt aber bei uns gar nicht an. Deswegen meine Frage, kann man irgendwelche Düfte empfehlen, die ein niedriges Allergiepotenzial haben?
Frau Radke, was sagen Sie dazu?
Ja, ganz prinzipiell ist es schwierig zu sagen, ob ein Duft wirklich eine Allergie auslösen kann oder nicht. Es gibt natürlich bestimmte Vorgaben, an die sich auch die Industrie hält. Die Industrie reguliert sich selber auch, vor allen Dingen um Auslösepotenziale von bestimmten Allergenen so niedrig zu halten, dass sie keine Allergien auslösen können. Aber in der Bevölkerung gibt es natürlich Menschen, die sind sehr empfindlich, wahrscheinlich nicht nur auf Duftstoffe, sondern vielleicht auch auf andere Komponenten. Und ich sag mal, den duftstofffreien oder das duftstofffreie Parfum wird es mit Sicherheit nicht geben. Es gibt sicherlich kosmetische Produkte oder auch Haushaltsmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, die duftstofffrei sind. Natürlich in geringerer Auswahl. Aber ein Parfum, was duftstofffrei ist oder was wirklich keine. Ja. Ja, also um auf Nummer sicher zu gehen, müsste man immer die Empfehlung aussprechen, so wie es auch der IVDK tut, der Informationsverband der dermatologischen Kliniken, komplett auf duftstofffrei umzuschwenken.
Mhm. Auch wenn es gut riecht, muss es ja nicht immer gut sein zur Haut. Parfüm kann allergene Inhaltsstoffe enthalten. Ob und wie diese deklariert sind, das wollte ich von Kerstin Etzenbach-Effers wissen. Sie ist Chemikerin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Im Prinzip kann es eine Vielzahl von Duftstoffen eine Allergie auslösen. Es gibt 26, von denen das bekannt ist, dass sie das tun können. Und die müssen dann auch tatsächlich einzeln aufgelistet werden. Aber das wissenschaftliche Komitee von der EU, der SCCS, der hat festgestellt, dass es auf jeden Fall noch über 100 Duftstoffe gibt, die auch allergenes Potenzial haben und hat geschrieben, dass diese auch eigentlich einzeln aufgelistet werden müssten. Das passiert aber zurzeit nicht.
Wäre dann die zertifizierte Naturkosmetik eine Alternative? Sind da weniger allergene Stoffe enthalten?
Nein, nicht unbedingt. Also auch natürliche ätherische Öle können Allergien hervorrufen. Der einzige Vorteil bei der zertifizierten Naturkosmetik ist, dass man da keine chemisch-synthetischen Duftstoffe hat. Und da gibt es auch Vertreter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht unbedenklich sind, wie zum Beispiel die polyzyklischen oder die Nitro-Moschus-Verbindungen. Und solche Duftstoffe würde man in Naturkosmetik dann nicht finden. Und auch diese Duftstoffe kann man an der Deklaration nicht erkennen, weil die nicht kennzeichnungspflichtig sind. Die dürfen sich dann alle hinter dem Begriff Parfum verbergen.
Wann müssen die denn gekennzeichnet werden? Ab welcher Konzentration?
Ich meine, es ist ab 0,1%.
Und die können aber schon in dieser geringen Konzentration, können die schon Allergien hervorrufen?
Ja, genau.
Sind Allergien das einzige Problem oder gibt es noch andere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die durch Duftstoffe verursacht werden können?
Ja, das Problem ist, dass viele Duftstoffe auch gar nicht abschließend toxikologisch bewertet sind. Also es gibt einfach eine große Vielfalt von Duftstoffen. Und da das keine Chemikalien sind, die im großen Maßstab hergestellt werden, sind die zum Teil dann auch nicht registrierungspflichtig und dann hat man eben nicht diese Stoffdossiers mit der toxikologischen Bewertung.
Was kann ich denn als Verbraucher ohne ein Chemiestudium im Hintergrund machen, wenn ich ein Parfüm kaufe, aber eine empfindliche Haut habe? Wie kann ich erkennen, ob dieses Parfüm das Potenzial hat, eine Allergie auszulösen?
Allergien sind ja auch immer sehr individuelle Geschichten. Also wenn ich weiß, dass ich sehr empfindlich bin, dann könnte ich zum Beispiel vermeiden, das Parfum direkt auf die Haut zu geben und ich könnte es auf die Kleidung geben, in der Hoffnung, dass es dann, dass da nichts passiert. Und ansonsten könnte man es erstmal an einer ganz kleinen Stelle ausprobieren, bevor man sich das irgendwie großflächig auf der Haut verteilt.
Aber ich habe keine Chance, das hinten bei den Inhaltsstoffen irgendwie zu erkennen, dass da ein Stoff drin ist, der wie zum Beispiel diese polyzyklischen Moschusverbindungen, wo ja das Potenzial relativ groß ist, das kann ich nicht erkennen hinten auf der Verpackung.
Das können Sie nicht erkennen, Sie sind nicht deklarationspflichtig.
Ich sprach mit Kerstin Etzenbach-Effers, Chemikerin bei der Verbraucherzentrale NRW. Ich bitte die Qualität zu entschuldigen, aber in Corona-Zeiten ist das mit Masken und Abstand immer nicht ganz leicht. Nichtsdestotrotz, Frau Radke, Sie sitzen ja weit entfernt in Leipzig in einem Studio, aber ohne Maske, deswegen können wir Sie viel besser verstehen. Die Deklarierung, meinen Sie, da tut sich noch was in der nächsten Zeit? Wird die EU da mit den Regularien noch etwas schärfer werden?
Das wird insofern kommen, dass wir außer den 26 gängigen Riechstoffen, die bisher schon als Allergene anerkannt sind und geregelt werden durch die EU-Kommission, die übrigens auch nochmal unterteilt sind in stark, mittel und schwache Allergene, werden, wir nennen es 85 plus neue Stoffe hinzukommen. Diese müssen dann ausgewiesen werden in der Deklaration eines kosmetischen Produktes. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, und ich möchte hier noch mal ganz kurz aufnehmen, was die vorhergehende Sprecherin gesagt hatte, die Deklarationspflicht für allergene Stoffe in kosmetischen Produkten für sogenannte Leave-on-Kosmetik, also Cremes, Bodylotions, liegt bei 0,01%.
Das hatte sie übrigens hinterher auch noch korrigierend gesagt.
Gut, wir haben es noch nicht gut geschnitten.
Ja, nee, ist gut, dass Sie es nochmal sagen.
Mhm. Ja, also es ist de facto um Faktor 10 niedriger und für zum Beispiel Shampoo und Waschmittel, Shampoo und Duschbad ist es auch nochmal um Faktor 10 niedriger. Wenn Sie also auf Ihrer Handcreme jetzt mal schauen wollen, sofern dort eben halt Duftstoffe enthalten sind. Sie finden oftmals in der Mitte das Wort Parfüm und ganz unten aufgelistet diverse Stoffe. Ganz gängig sind zum Beispiel Linalool, Citronellol, Ionone, ein Hydroxycinnamal oder sonst irgendwas. Das sind die Stoffe, die in diesem Parfum, in der Gesamtheit, in diesem Produkt mit entweder mit größer 0,01% enthalten sind und deswegen ausgewiesen werden müssen. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, jeder, der gerne Duftstoffe nutzen möchte und der Meinung ist, er hat eine Allergie, ist es unbedingt wichtig herauszufinden, auf welche Duftstoffe derjenige allergisch reagiert, sodass er dann auch gezielt auf Produkte zurückgreifen kann, die diese Stoffe nicht enthalten. In den Konzentrationen, die nachgewiesenermaßen eine Allergie auslösen können.
Nun könnte man ja glauben, dass wenn man dann einfach nur einen Stoff verwendet, wie das wunderbare Mandarinöl, das mir Herr vom Ende zugeschickt hat aus Madagaskar, dass ich dann auf der sicheren Seite bin. Ich fürchte, das sind wir nicht. Aber über die Details sprechen wir dann im dritten Teil des Marktplatzes, gleich nach den Nachrichten. Zur dritten Runde begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wir kümmern uns heute um die Parfümherstellung und Herr vom Ende, Sie haben mir netterweise aus Berlin ein Fläschchen mit Mandarinöl zugeschickt und wenn ich daran rieche, dann meine ich wirklich wieder, ich bin irgendwo im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca, wo immer so dieser Duft der Zitruspflanzen bis oben in die Berge geweht wird. Das riecht wirklich ganz, ganz wunderbar. Gibt es eine Chance oder gibt es eine Erklärung dafür, nee, eine Empfehlung eher, aber wir sprachen ja vorhin über Allergien, dass man sich vielleicht auf nur einen Duft wie diesen wunderbaren Mandarinenduft konzentriert und dann weniger Chancen hat, an eine Allergie zu leiden? Gibt es da irgendwelche Nachweise?
Also das wäre genau das Gegenteil dann eigentlich. Aha. Also in dem Moment, wo ich sage, ich möchte auf Allergene verzichten, dann darf ich im Grunde keine Naturprodukte benutzen, weil in der Natur eben überall Allergene zu finden sind. Im Mandarinenöl-Beispiel ist es so, dass Mandarinenöl aus über 90%, 95, 98% aus Limonen besteht. Und dann ist noch ein Anteil an Citral. Das sind beides hochallergene Stoffe. Das ist genau das, was auch vorher gesagt wurde. Also man sollte halt schon wissen, worauf man reagiert. Und dafür ist eben auch deswegen die Angabe auf den Flaschen, dass dann steht, hinten im Inhalt enthält Limonen. Und wenn ich weiß, ich reagiere auf Zitrusfrüchte zum Beispiel allergisch, dann sollte ich mir das eben nicht auf die Haut sprühen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Duftstoff oder ein Parfum entwickeln muss, was hypoallergen ist, diese Aufgabe und Gabenstellung gibt es, dann kann ich keine Naturstoffe einsetzen, weil ich dann immer irgendwelche Stoffe enthalten habe, die eben allergische Reaktionen auslösen. So, aber jetzt möchte ich mal grundsätzlich dazu sagen, es geht darum, dass es darum geht, Menschen, die Allergien haben, zu schützen. Das heißt also nicht, dass diese Allergene bei Menschen, die keine Allergien, Allergien auslösen. Also das ist was grundsätzlich anderes. Und das ist halt immer so dieses, was in der Allgemeinheit immer geglaubt wird. Da sind Allergene drin, davon kriege ich Allergien. Nein, das stimmt nicht. Wenn ich eine Allergie habe auf Zitrusfrüchte, dann sollte ich eben das vermeiden. Aber ansonsten bekomme ich dadurch keine. Mhm.
Frau Radke?
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Dem habe ich gar nichts dazu zu geben.
Ich sehe das genau auch so ähnlich. Richtig. Ja, ich sehe das ähnlich. Eine Allergie ist ein autoaggressiver Prozess. Das hat erstmal mit einem Stoff von außen nichts zu tun, warum man eine Autoaggression produziert. Das ist eher eine medizinische Frage, wie man die angehen sollte, diese Autoaggression.
Sie haben aber auch vorhin, als wir dieses schöne Mandarinöl hier im Studio mal aufgedreht haben, gesagt, dass es auch riskant ist, mit solchen wunderbaren Naturstoffen zu arbeiten.
Finde ich schon. Also aus der ästhetisch kreativen Seite, wenn ich jetzt meinetwegen dieses Mandarinöl hernehme, es ist fantastisch, dann bin ich spätestens nächstes Jahr genötigt, das Parfum zumindest in Nachkommastellen neu zu modellieren, weil wahrscheinlich die Ernte anders ausfällt.
Herr vom Ende, Sie kennen das wahrscheinlich auch, das Problem, ne? Dass Sie bei der Beschaffung der Rohstoffe immer wieder gucken müssen, also, war es der Südhang, schien die Sonne richtig, ist es derselbe Bauer?
Das ist schon richtig. Also man muss halt schon, und das ist gerade bei Naturprodukten eben das Problem, ich muss also, weil es eben eine langfristige Bindung auch an die Herstellung, an den Herstellungsprozess im Grunde gibt. Also ich muss wissen, das wird angebaut, das wird in der Art und Weise angebaut, so wie ich es haben möchte, und dann auch der Prozess muss im Grunde festgelegt werden, wie erstelle ich dann das Öl. Also das ist eine wichtige Sache, sodass man dann im Grunde da auch Kooperationen eingeben muss, weil die Landwirte, die das eben anbauen, müssen natürlich etwas davon haben, und das muss halt für alle am Ende dann irgendwie auch Fair Trade, so wie man es heute so schön sagt, auch sein. Am Ende muss ich eben das Produkt haben, was eben auch in der Herstellungsweise eben vergleichbar ist, sodass ich eben keine Reformulierung machen muss, weil Reformulierungen werden grundsätzlich nicht gemacht.
Das heißt aber, es könnte sein, dass wenn ich einen bestimmten Duft kaufe, wenn ich den 2 Jahre später kaufe, riecht er ein ganz klein bisschen anders?
Das ist so. Das ist, also da sage ich mal, Duft ist im Grunde ähnlich wie Wein. Auch beim Wein ist nicht jedes Jahr gleich. Und man versucht das eben zu vermeiden. Also auch die Hersteller zum Beispiel von diesen Ölen behalten sich Chargen zurück, sodass sie dann das Ganze nivellieren über die Jahre. Sodass man also keine großen Peaks nach oben oder unten hat in der Unterschiedlichkeit der Qualität. Qualität jetzt nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern anders.
Wir haben eine Hörerin aus der Nähe von Hamburg zugeschaltet, Frau Hilke Zeloth. Sie interessieren sich sehr dafür, wie man Düfte kreieren kann, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, guten Morgen in die Runde. Am allerliebsten würde ich einen Auftrag vergeben. Und zwar empfinde ich mich selber als sehr duftaffin. Und einer meiner absoluten Lieblingsdüfte ist eigentlich die Luft nach einem Sommerregen. Und ich habe neulich in irgendeinem Zeitungsartikel gelesen, dass dafür bestimmte Bakterien in der Erde zuständig sind und dass es tatsächlich ein besonderer Duft ist. Der zweite Lieblingsduft ist der von Schneeluft. Da gab es auch eine wissenschaftliche Erklärung, und ich würde fragen, ob Sie den nicht künstlich nachbauen können.
So. Die beiden Herren Parfümeure. Herr Manasse lächelt schon. Herr vom Ende kann ich leider nicht sehen, weil Sie im Studio in Berlin sitzen.
Ich lächle auch.
Sehr schön. Also, wer braucht den Schnee und wer den Sommerregen?
Also prinzipiell eine Anmutung oder im geringfügigen Maße eine Anmutung zum Beispiel vom Regen auf Asphalt. Ja, ließe sich zum Beispiel machen. Da ist die Frage, was für ein Sommerregen. Mit solchen Fragen kommen ja Kunden zu mir. Ich mache ja auch Einzelparfums für Einzelpersonen. Und meistens stellt man fest, es geht eher wenig um etwas, was Bakterien erzeugt haben, oder um die absolute präzise Anmutung, sondern es geht um das Empfinden des Einzelnen. Ich habe tatsächlich mal eine Reise unternommen. Da ging es um den Duft, der am Lago Maggiore auf einer bestimmten Veranda war. Da ging es um das Licht, welches auf dieser Veranda war. Zu guter Letzt ging es um den Stolz darum, sich da eine Villa leisten zu können. Also das wird dann zu guter Letzt in dem Duft viel mehr als biografische Arbeit seinen Platz finden, als jetzt meinetwegen zum Beispiel ein Geosmin, mit dem ich anfangen würde, zumindest erstmal feuchte Erde zu bauen.
Also es geht um die Schaffung der Atmosphäre.
Richtig.
Herr vom Ende?
Ja, und das ist am Ende, habe ich natürlich nicht genau die Duftstoffe, die jetzt tatsächlich aus, die man dann sozusagen nach dem Regen eben wahrnimmt, sondern ich muss interpretieren. Ich muss also sehen, wie komme ich an das heran, was die Empfindung und was die Wahrnehmung desjenigen ist, der das haben möchte und diese Duftinterpretation haben möchte, um sozusagen da zu kommunizieren und zu sagen, so okay, was ist es denn genau? Ist es dieses Ozonige oder ist es das Aquatische oder ist es das, ja, eben das Erdige oder eine Kombination? Und in welcher, also das ist dann schon, das ist eine Sache, darüber muss man diskutieren und das ist, da muss man dann dran arbeiten. Und man kann nicht eins zu eins sozusagen das nachstellen.
Macht Sie das zufrieden, Frau Zeloth?
Ja, ich wollte noch bemerken, also Regen auf Asphalt, das wäre nicht so genau mein Wunsch gewesen.
Sie möchten Regen auf Wiese, ne?
Welcher Regen,
ja,
genau.
Oder Erde. Ja, aber ich finde das also sehr interessant und ja, ich bewundere das sehr, also wie Menschen aus solchen Komponenten Düfte zusammenbauen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ja.
Corona-gerecht ist jetzt im Nachbarstudio mein Kollege Thomas Meinert, der mit seinem Team die Hörerfragen während der Sendung gesammelt hat. Herr Meinert, was hat denn die Fachwelt draußen so beschäftigt?
Ja, warum sind manche Düfte flüchtig oder andersrum die Haltbarkeit? Erstmal fangen wir an in der Flasche, im Flakon. Wie lange halten sich die Düfte da? Alle gleich?
Herr Manasse?
Nein, klar, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Wenn man zum Beispiel ein Patchouli nimmt und den in ein Parfum verarbeitet, dann muss man damit rechnen, dass das Parfum langsam aber sicher den Zerfallsprozess des Patchoulis nach vorne bringt. Das heißt, es wird irgendwann auch nach zerfallenem Patchouli riechen. Auch da wieder die Frage, arbeite ich lieber synthetisch? Mhm. Weil natürliche Stoffe zerfallen schneller, oxidieren schneller und so weiter als synthetische Stoffe, wo ich dann wirklich weiß, okay, der hat auch über Monate hinweg eine Haltbarkeit.
Ich dachte sogar, dass Parfum auch mal 2-3 Jahre halten kann.
Sicherlich, klar. Es ist nur die Frage, wie schnell es sich verändert, bis man wahrnimmt, dass es sich verändert. Mhm. Und ich finde, also meine Nase sagt, wenn ich mir jetzt heute ein Muster von Patchouli schicken lasse, der riecht für mich in einem Dreivierteljahr anders. Das ist aber eine Frage, wie sensibel man auf Duft reagiert.
Und dass das alles im Alkohol liegt, das konserviert den Prozess nicht? Mhm. Ah ja.
Also der Zerfallprozess im Prinzip ist eine Oxidation und dafür sind also besonders anfällig eben auch Zitrusöle zum Beispiel. Mhm. Und das ist das, was man zum Beispiel riecht, wenn jetzt man einen Duft hat, der eben Zitruskomponenten in der Kopfnote hat, dann das Erste, was eben kippt, ist tatsächlich eben diese Kopfnote dann auch, weil da eben Oxidationen ablaufen und dann riecht der Duft halt nicht mehr gleich. Mhm. Und da ist die Frage, dann auch wieder, okay, was akzeptiere ich als Änderung? Ich habe vorhin von einem Wein gesprochen, auch bei einem Duft ist der Duft eben nicht gleich. Und wenn ich den im Schrank habe, dann kann es eben bei, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen zitruslastigen Duft habe, dann kann es eben eher sein, dass er kippt. Aber bei anderen Düften kann man auch sagen, dass es eine Sache der Reife ist. Mhm. Denn teilweise entwickelt sich so ein Duft, oder nicht nur teilweise, sondern eigentlich immer interessant, dadurch, dass eben die Inhaltsstoffe miteinander auch Reaktionen eingehen. Und dadurch reift ein Duft und wird dadurch im Grunde noch interessanter.
Bevor er kippt, also meinetwegen wird er eine Zeit lang interessanter, aber irgendwann kippt er ja dann. Wie kann ich denn diesen Prozess relativ lange aufhalten? Wie muss ich ein Parfum aufbewahren?
Ja, kühl und dunkel lagern möglichst.
Mhm. Wie hoch, Frau Radke, ist denn der Anteil an Stabilisatoren in so einem Parfum oder in einem Duft? Gibt es da überhaupt welche? Oder reicht da der Alkohol zum Stabilisieren?
Also im Parfum wird sicherlich der Alkohol reichen. Bei den anderen Produkten verzichtet man weitestgehend auf Stabilisatoren. Wenn, dann ist es eher so, dass in den großen Produkten, die hergestellt werden, die dann auf die Straße gebracht werden zu den Kunden, teilweise Produkte stabilisiert werden mit Vitamin E-Acetat zum Beispiel. Ist eine gängige Komponente. Hm.
Seit ihrem 14. Lebensjahr lässt eine Hörerin aus Frankfurt den Duft aus der Flasche. Dann ist er auf der Haut, jetzt ist sie 70. Früher, sagt sie, hat er lang gehalten, heute gar nicht mehr. Was hat früher dafür gesorgt, dass es so lang auf der Haut hielt? Oder liegt es an der alten Haut, an der älteren Haut, dass der Duft nicht mehr so gut hält?
Da kann es mehrere Ursachen geben. Zum einen, dass das Parfum immer wieder reformuliert wurde, aus Verbraucherschutzsicht meistens sinnvoll, dass eben andere Stoffe verarbeitet werden, die damals haltbarer waren, heutzutage nicht mehr so haltbar sind. Es gibt auch Parfums, das hört die große Industrie mal nicht gerne, aber ich gehöre nicht zur großen Industrie, die reformuliert werden aus ökonomischen Gründen. Also da wird das Parfum dann einfach aus günstigeren Stoffen hergestellt. Und zu guter Letzt ist das auch ein neurologischer Hintergrund, nämlich wir haben glücklicherweise die Fähigkeit, uns mit der Nase zu gewöhnen. Und wenn man über Jahrzehnte hinweg ein Parfum trägt, dann hat sich die Nase gewöhnt. Wenn es diesen Prozess nicht gäbe, kleine Denksportaufgabe, dann gäbe es keine menschlichen Siedlungen oder zumindest keine Färber, Gerber und Altenpfleger.
Warum sind manche Düfte so teuer und andere nicht? Liegt es an Natur oder Synthetik oder liegt es an der Preis, den die Marke macht?
Hm.
Herr vom Ende.
Das ist also die eine Sachen, genannt wurden, sind sicherlich alle korrekt. Also natürlich kommt es auf die Inhaltsstoffe durchaus an. Es kommt aber eben auch auf den gesamten Prozess drauf an. Also was ist denn, was sind die Leute, die da bezahlt werden müssen, ne? Die dahinter stecken? Und wenn ich eine große Marke habe, dann habe ich eben in diesem Prozess auch viel Aufwand für Werbung und dann muss auch das am Ende alles bezahlt werden. Von daher, ja, schwierig zu sagen. Es ist natürlich auch eine Sache, die dann auch wieder über die Mengen dann zum Beispiel zu spielen ist. Stelle ich nur, sagen wir mal, 100 Düfte im Jahr von einem Produkt her, dann habe ich natürlich auch einen höheren Kostenaufwand, schon allein für Verpackungen und so weiter, die dann irgendwie umgelegt werden müssen auf das kleinere Produkt. Also auch das spielt mit rein. Also von daher kann ich jetzt keine Pauschalantwort drauf geben. Sind die Faktoren, die alle zusammenspielen.
Kann man denn generell sagen, dass synthetische Düfte günstiger sind, weil man sie einfach, weil man nicht den Südhang in Italien erwischen muss, wo die besten Bergamotten wachsen?
Das ist zwangsläufig überhaupt nicht so, weil es gibt Synthesestoffe, die wesentlich teurer sind als das, was es an Naturstoffen gibt. Also,
woran liegt das?
Weil der Herstellungsprozess, die Synthese oder sowas eben sehr aufwendig ist und die Ausgangsprodukte eben schwierig zu handeln sind. Und das sind dann Kosten, die also enorm sein können. Ja.
Also gar nicht, wie man so vermutet, dass das besondere Extrakt aus irgendeiner Rose besonders teuer ist.
Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Das ist ein Beispiel, was aus dem 19. Jahrhundert ist, wo man das Problem hatte, was man auch heutzutage immer noch hat, dass die Produktion von Vanille weltweit nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Und da hat man sich überlegt, dass man das synthetisch herstellt. Und das, da gab es eben dass der Hauptbestandteil ist Vanillin und das wurde dann eben synthetisiert. Und dieser erste Syntheseprozess, den man da gemacht hat, das war ein riesiger Aufwand, der enorm teuer war. Es ist also nicht so, dass Syntheseprodukte billig sind, sondern es war also sehr teuer. Man hat dafür eine Woche gebraucht, hat damals für den ersten Prozess der Synthese 5000 Bäume gebraucht, die gefällt werden mussten. Aus diesem Cambium des Baumes wurde dann ein Stoff herausgezogen, der dann eben für die Synthese benutzt wurde. Und man hatte am Ende von diesen 5000 Bäumen dann sozusagen 1 Kilogramm Vanillin, was im 19. Jahrhundert ein enormes Geld gekostet hat. Man hat dann natürlich diese Verfahren und diese Herstellungsweise dann optimiert, sodass man jetzt auf einen günstigen Preis kommt. Aber im Ursprung, sage ich mal, sind Synthesestoffe teuer.
Überraschende Antwort, ja.
Ja, und zu guter Letzt, häufig, wenn man im Fernsehen so einen Beitrag darüber sieht, ja, das Teuerste an einem Parfum ist die Mechanik im Zerstäuber, dann würde ich immer sagen, das Teuerste an diesem Fernsehbeitrag ist der Strom, den ich ausgebe, es zu sehen. Also da stecken Innovationen dahinter, da stecken Studien dahinter, ob es jetzt der Formdesigner ist, der den Flakon gemacht hat, ob es der Parfümeur ist, der meinetwegen eine Ausbildung gemacht hat, studiert hat, jeden Tag weiterlernt. Parfum hat seinen Preis, wie jeder Kunstgegenstand auch. Und man kann einen Song streamen, man kann sagen, ich möchte ihn besitzen. Man kann sagen, ich möchte die Erstpressung von Ella Fitzgerald auf Single von 1956. Jedes Mal ist es nur der Song. Und er ist jedes Mal gleich gut und der Rest ist Kunst. Der Rest ist die Frage, wie möchte ich etwas aufnehmen, wie möchte ich mich mit etwas umgeben. Und da spielt der Preis eigentlich, finde ich, immer eine sehr untergeordnete Rolle.
Ähnliche Düfte, die bleiben am Markt dann nicht, dann versucht man ihn wieder zu kriegen. Es liegt am Markt, am Preis, an der Verpackung vielleicht auch, dann ändert sich was. Wenn man einen Duft sucht, den man lange gehabt hat, der plötzlich nicht mehr da ist, gibt es da eine Datenbank, wo man nachschauen kann, das geht in die Richtung, das geht in jene Richtung?
Also es gibt eine Datenbank, die ziemlich umfassend alle Parfums aufnimmt. Das ist die Michael Edwards Datenbank. Die ist auch öffentlich in Teilen zugänglich und man kann sich da, glaube ich, auch Zugänge dann noch irgendwie erkaufen. Aber ich weiß nicht, wie da die Preise sind. Aber sowas gibt es. Und es gibt auch die Bücher Michael Edwards, wo diese jährlich sozusagen neue Auflagen gemacht werden, wo man da nachschlagen kann.
Mhm. etwas einfacher vielleicht, gibt es eine deutsche Seite, parfumo.de, wo Hobbyisten, die sich selbst so Parfumkennern oder Fans zum Ritter geschlagen haben, miteinander diskutieren. Und da findet man manchmal zum einen auch kleine Musterchenabfüllungen, die dann auch wieder preisgünstiger sind. Und zum anderen gibt es da manchmal, das finde ich ganz pfiffig, so eine kleine Ecke, die heißt Duftzwillinge. Und da kann man dann als Verbraucherin oder Verbraucher eben gucken, was ist vielleicht, geht in die ähnliche Richtung wie das, was ich jetzt vielleicht vermisse, weil es vom Markt genommen wurde.
Ältere Hörer hatten wir schon, Hörerinnen. Bei Jugendlichen, da vermutet die Industrie einen neuen Markt und kreiert neue Sachen speziell für Teenager. Unterscheiden die sich von dem Produkt für andere Käufergruppen oder ist das nur ein Marketing-Gag, sage ich mal?
Also natürlich werden da Düfte entwickelt, die unterscheiden sich im Grunde nur vom Geruchsprofil, also ansonsten von anderen nicht. Also das ist dann im Grunde so, dass man da schon gezielt eben auf die Jugendlichen zugeht, dass man eben diese Zielgruppe hat und dementsprechend eben diese Geruchsvorlieben, die diese Zielgruppe hat, eben berücksichtigt.
Welche Vorlieben sind das? Ich denke jetzt so ganz platt an Bonbons, aber das wird es nicht sein. Ne?
Oh, doch, das ist ja. Im Grunde schon. Ja. Es ist also eher fruchtig, wird geliebt. Das wandelt sich dann eigentlich so im Laufe des Alters, dass man dann irgendwann sagt, so möchte ich vielleicht nicht mehr. Wobei Fruchtigkeit auch inzwischen schon tatsächlich auch bei älteren Personen auch gemacht wird.
Wir hatten das ja vorhin ganz kurz angesprochen, diese Reizadaption, sodass man irgendwann es gar nicht mehr riecht, womit man sich besprüht. Nun war das ja mal ein Lieblingsduft. Ich komme da nur drauf, weil Sie gerade sagten, dass der Bonbonduft vielleicht auch bei älteren Menschen wieder beliebt ist. Wir kennen das ja alle. Es ist schön, wenn man so einen Duft so im Vorbeifliegen wahrnimmt und der einen an etwas erinnert. Es gibt ja Menschen, da weiß man immer, Frau sowieso hat immer so schön nach Maiglöckchen gerochen. Das macht einen froh. Aber es gibt eben auch Personen, die treten in den Raum. Man ist fast ohnmächtig, weil es einfach so dominant ist. Und ich hoffe für diese Menschen, dass sie es nicht absichtlich tun und so zu beduften, sondern dass sie einfach ihren Duft nicht mehr wahrnehmen. Was haben die denn für eine Chance, wenn es ja mal ihr Lieblingsduft war, dass sie den wieder riechen können? Müssen die kurz wechseln oder den mal weglassen?
Ich würde sagen, pausieren, ja.
Ah ja.
Also diese Adaption, also die Hirnforschung ist ja relativ jung. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, wann hat die Adaption eingesetzt, dass man das sich so dran gewöhnt hat, dass man es nicht mehr riecht? Ich würde einfach mal pausieren.
Also das würde ich auch sagen und ich bin auch, das dürfte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aufgrund meines Berufs.
Wir können es auch nicht schneiden, das ist live.
Oh, verdammt. Nein, ich bin der Meinung, dass man eben auch wirklich darauf achten sollte, wann man überhaupt Duft benutzt. Mhm. Ich benutze zum Beispiel, wenn ich eine Aussage machen möchte, dann benutze ich ein Parfum, ansonsten benutze ich es nicht, weil es mich stört bei der Arbeit. Mhm. Aber ich finde, man muss nicht jeden Bereich des Lebens irgendwie mit irgendwelchem Duft vollstopfen. Wie gesagt, ich bin jetzt kontraproduktiv gegen Abnahme von Düften, aber man sollte vielleicht auch tatsächlich mal, wir hatten vorhin dieses Beispiel Bergluft. Bergluft ist im Grunde ist ja etwas, was mehr oder weniger Abwesenheit von Duft bedeutet, weil da die Luft so frisch ist, dass man nichts riecht. Und man sollte sich tatsächlich auch mal so etwas gönnen, eine Auszeit.
Ramona Schmidt möchte wissen, ob Tierversuche heute noch eine Rolle spielen.
Frau Radke, was ist da Ihre Erfahrung?
Leider ja. Oder sagen wir mal so, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchten alle Konsumenten, und das ist ihr legitimes Recht, sichere Produkte haben. Wir Hersteller müssen sicherstellen, dass diese Produkte auch sicher in ihrer Verwendung sind und in ihrer Anwendung. Das geht natürlich leider nicht ohne Daten. Wo bekommt man diese Daten her? Die EU-Verordnung REACH hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört, in der es um die Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien steht. Das ist die übergeordnete Verordnung, die für die gesamte EU gilt und bei der alle Stoffe, die mit größer einer Tonne pro Jahr entweder hergestellt und importiert werden, registriert werden müssen. Diese Verordnung beinhaltet einen Anforderungskatalog, in dem Daten eingereicht werden müssen. Und diese Daten kommen vor allen Dingen in den höheren Tonnagebändern aus Tierversuchen, die durchgeführt werden.
Das gilt aber auch ganz wichtig, finde ich, für Stoffe, die schon am Markt sind. Also selbst wenn ich sage, dann benutze ich jetzt aber nur noch Rosenöl. Auch Rosenöl ist irgendwann mal geschichtlich an Tieren getestet worden.
Kann man nicht inzwischen an Eiern, also an Eischalen testen?
Ja, also es gibt diverse wir nennen sie gerne Endpunkte, ja, wenn Sie sich das jetzt so vorstellen. Sie müssen bewerten, wenn ein Stoff versehentlich geschluckt wird, was macht er mit Ihnen? Wenn er auf die Haut kommt, führt er zu einer Reizung oder sogar zu einer Ätzwirkung. Genau das Gleiche gilt auch für das Auge. Das ist ein Grundpaket, was für jeden Stoff erbracht werden muss. Da gibt es Gott sei Dank auch schon Alternativen in diesem Bereich. Da wird an einem Hühnerei getestet, wie sich sozusagen, wenn man die Schale oben entfernt, wie sich dort das Häutchen oben verändert. Aber wenn wir in die Bereiche kommen, wie sieht es aus zum Beispiel auch mit der Reproduktionstoxikologie? Da gibt es keine alternativen Testmethoden. Das können Sie in vitro bis heute noch nicht vernünftig nachbilden. Ja, man arbeitet daran. Hier gilt natürlich dann auch immer zu untersuchen, wie zuverlässig sind diese Aussagen, die ich dann mit diesen In-vitro-Methoden habe. Ne? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Zweig, wo sich auch die Wissenschaftler der Welt austauschen und weiter daran forschen, dass man zukünftig darauf verzichten kann. Aber prinzipiell bin ich jemand, der immer sagt, eine Sicherheitsbewertung für jeden Stoff, den wir verwenden, muss sein. Hm. Das sind wir auch den Verbrauchern schuldig. Entschuldigung, das war mein letztes.
Und das ist auch das Schlusswort, weil tatsächlich sind wir schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Vom Hühnerei über schönes Mandarin und Vanilleöl, über Kompositionen und über verschiedene Kadenzen und Akkorde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an der Teilnahme an dieser Sendung. Wir waren zusammengeschaltet über die ganze Republik. Marc vom Ende saß oder sitzt auch noch in Berlin. Er ist Parfümeur und Duftforscher tätig beim Aroma- und Dufthersteller Symrise. Frau Christine Radke hatte gerade das letzte Wort. Sie ist Ökotoxikologin und arbeitet bei Bell Flavors and Fragrances in Leipzig, von dort auch zugeschaltet. Und bei mir im Studio sitzt Uwe Manasse. Er ist Parfümeur beim Duftwerk hier in Köln. In der nächsten Woche erwartet Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Manfred Kläuber. Dann heißt es Vorgehen mit Plan, Tipps für die Wohnungssuche. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten erstmal weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort geht es unter anderem um die nationale Wasserstrategie, die Umweltministerin Schulze vorstellt. An dieser Stelle verabschiedet sich ganz herzlich Britta Fecke. Ich danke für die Teilnahme, fürs Interesse und fürs Zuhören.